Heute Abend spreche ich über den bekanntesten Vers der ganzen Bibel. Sie haben ihn hinten auf Ihrem Blatt stehen, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Interessant die Frage, was verbinden Sie an Werten mit Weihnachten? Wir haben Konfirmanden gerade einmal diese Frage vorgelegt, so viele Begriffe, was zu Weihnachten alles dazugehören könnte. Und sie sollten die ersten drei Dinge ordnen nach der Wichtigkeit. Gut, war natürlich eine Konfirmandenstunde, also ein frommer Rahmen. Insofern haben sie erstmal an erste Stelle die Geburt Jesu gesetzt, zweite Stelle die Familie und dritte den Frieden. Ich muss allerdings sagen, eine Gruppe hat an die erste Stelle anstelle der Geburt Jesu Geschenke gesetzt und dann Familie und Frieden. Also, wir sehen, die Familie gehört unbedingt dazu, das heißt ein harmonischer Rahmen und Frieden nicht nur in der Welt, sondern auch in den Beziehungen, wenn es geht. Geburt Jesu stand an erster Stelle. Sie kennen dieses nette Weihnachtslied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf der Erde nieder, wo wir Menschen sind. Hat eine sehr eingängige Melodie, ein freundliches Lied, aber doch sehr erstaunlich. Wenn man die Geburt Jesu feiert, stellen sich vor, sie feiern den Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe in Frankfurt und dann erzählen sie von dem süßen kleinen Wolfgang, der da in Frankfurt durch die Straßen gesprungen ist, irgendwo, und erzählen von diesem Kind und die Leute sagen dann nur, irgendwas stimmt da doch nicht, das ist doch ein Mann geworden, der ein Lebenswerk aufgebaut hat, der hat Bücher geschrieben, der war Mathematiker und Naturwissenschaftler und Schriftsteller und was auch immer noch. Warum hören wir davon nichts, sondern nur von dem Kind? An der Stelle merken Sie, stimmt irgendetwas nicht. Wer nur dieses Christkind hat, neuerdings ja durch den Weihnachtsmann ersetzt, hat irgendwie eine Märchenfigur, die mit der Wirklichkeit nicht so viel zu tun hat. Denn aus diesem Christkind wurde ja immerhin ein erwachsener Mann, der dann mit 33 Jahren relativ früh gestorben ist. Aber er wusste, dass sein Tod eigentlich das Wichtigste in seinem Leben ist, weil er eine Tür zu Gott öffnen würde. Und hinterher ist er seinen Freunden wieder erschienen. Und wir glauben, dass er heute noch lebt und heute Abend hier unter uns ist. Also interessant, die Frage der Wertschätzung von Weihnachten. Jesu Geburt, ist das dieses Christkind, heute der Weihnachtsmann, oder ist es dieser erwachsene, heute noch lebende Jesus, der als Geistperson hier unter uns ist, sehr wichtig ist, voller Liebe ist? Stellen Sie sich vor, was hat etwas zu tun, was vor 2000 Jahren geschehen ist? Nehmen Sie an, da hätte jemand schon an Sie gedacht, liebevoll, hätte gesagt, für diese Frau so und so da in Obertshausen will ich etwas Gutes tun. Ich werde 1 Cent einzahlen für sie auf einer Bank. Und diese Bank hätte alle Wirren überdauert und mit 2-3% das Ganze nur verzinst. Dann wären sie heute einer der reichsten Männer unter uns oder Frauen. Das heißt, sie wären mehrfacher Millionär, weil aus diesem 1 Cent, der sich fast 60 Mal mindestens verdoppelt hätte, eine riesige Summe geworden wäre. Leider hat es keiner gemacht. Es gibt auch keine Bank, die so lange gearbeitet hätte und noch existiert. Aber damals gab es nicht nur jemand, der 1 Cent gab, sondern hier steht sogar, dass jemand sein Leben gab. Und das ist natürlich etwas mehr als 1 Cent, wenn jemand sein Leben gibt. Ja, Weihnachten hat etwas mit Geschenken zu tun und das ist ja immer sehr nett. Ich weiß nicht, wer an Weihnachten alles an Sie gedacht hat, wer Sie angerufen hat, wer Ihnen eine liebe Karte geschrieben hat, wer ein Geschenk vorbeibrachte oder schickte. Und da gibt es ja dann immer diese unangenehmen Überraschungen, dass jemand an Sie gedacht hat, aber Sie haben nicht an ihn gedacht. Und dann sehen Sie etwas verlegen und sagen, was machen wir denn nun? Habe ich irgendwo noch was liegen, was ich dem auch noch schenken kann? Oder notiere ich ihn schon mal für nächstes Jahr, dass ich ja an ihn denke? Es gibt dann so eine Art Wettschenken. Keiner von uns lässt sich erstaunlicherweise gerne etwas schenken. Warum? Ich nehme an, weil Geschenke irgendwo ein Stück Verpflichtung beinhalten. In der Familie ist das ein bisschen anders vielleicht, aber von außen schon. Ja, man fühlt sich irgendjemand verpflichtet, wenn er einem etwas Größeres geschenkt hat. Bei Politikern ist das natürlich ganz greifbar, dass dann jemand vielleicht ein größeres Geschenk bekam und hinterher derjenige dann den Auftrag für die Müllverbrennungsanlage bekam, die er tätigen konnte und die Sache ein bisschen gen Himmel stinkt, bis sie wieder untersucht und geklärt wird. Der Wert der Geschenke ist im Laufe der letzten Jahre gestiegen. Wir haben ja Ältere unter uns, ich zähle mich inzwischen ja auch schon zu dieser Kategorie. Und nach dem Krieg war ich so ein kleiner Knirps, 5 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Und dann kam ich in die Schule und ich erinnere mich an ein Weihnachtsgeschenk, das mir ganz viel Freude machte. Da bekam ich einen Spitzer geschenkt, einen Bleistift und eine Flasche Maggi. Das war damals so viel wie Ketchup heute, also für Jungs schon ganz attraktiv für mich. Ja, stellen Sie sich das heute vor, da würde jemand sagen, irgendwo, da stimmt irgendetwas nicht. Die Werte sind gestiegen, da geht es um ganz andere Dinge. Aber die Hauptsache ist, es macht Freude. Ja, und das wichtigste Geschenk ist, dass Gott seinen Sohn gab. Es ist nur die Frage, wofür hat er ihn gegeben? Ein Geschenk muss ja auch einen Verwendungszweck haben, sonst legt man es zur Seite und sagt, naja, habe ich noch mehr, einen Ladenhüter mehr. Das Wichtigste im Leben bekommen wir geschenkt. Zum Beispiel, wenn Sie einen Partner haben, der Sie liebt, das können Sie nicht bezahlen. Entweder er schenkt Ihnen seine Liebe oder Sie haben sie nicht. Wenn Sie irgendwo Vergebung brauchen und Erneuerung im Leben, dann brauchen Sie eigentlich Jesus. Ich weiß nicht, wie Ihr Weihnachtsfest abläuft. Ich denke mal an die Familie, aus der ich komme, also nicht die ich im Moment habe, sondern meine Eltern und 2 ältere Schwestern habe ich noch. Bei uns war früher an Weihnachten es immer so, dass es irgendwann Krach gab. Es war nur die Frage, ist der Krach vor dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst? Irgendwann hat es immer nicht gestimmt. Und wir haben uns dann langsam beim Singen von Weihnachtsliedern wieder aufgebaut und wieder Harmonie gepflegt oder geübt und fanden das alles etwas komisch. Ja, weshalb ich das sage, keiner von uns hat sich wirklich absolut unter Kontrolle. Und wenn Sie sagen würden, ich mache keine Fehler mehr oder ich explodiere nie oder bin grundsätzlich nicht sauer, dann würde das von vornherein nicht stimmen. Sie kennen diesen netten Satz, nobody is perfect. Keiner ist perfekt, findet jeder sehr süß, diesen Satz stimmt ja auch. Aber wenn er das in seiner Familie dann erlebt, dass die Leute da nicht perfekt sind, oder in der Gemeinde erlebt und feststellt, die reiben sich aneinander, dann wird es schon etwas schwieriger. Ja, wenn jemand Fehler macht, hat es was mit Vergebung zu tun, hoffentlich. Wenn es geht, auch mit einer Wiedergutmachung und vielleicht mit einem Opfer. Als Teenager sind wir damals mit unserer Schulklasse nach Idar-Oberstein gefahren, haben uns diese Edelsteinschleifer da angeschaut, betrachtet bei der Arbeit. Und dann eine sehr schöne kleine Kirche besucht, die Sie vielleicht auch kennen, die so auf halber Höhe in den Felsen geschlagen ist. Und da wurde uns eine Geschichte dazu erzählt. Ich gebe sie einfach weiter, ob sie stimmt, weiß ich nicht, aber es könnte ja gut sein. Dass dort ein junger Mann seine Verlobte oben von dem Felsen gestürzt hat, warum auch immer. Und sie dann an der Stelle aufgeschlagen ist und starb. Er hat es nicht der Polizei erzählt, aber später einem Priester, weil es ihn sehr belastete. Dieser Priester hat ihn nicht verraten, aber hat ihm eine Auflage gemacht und hat gesagt, an der Stelle, wo sie gestorben ist, da musst du eine Kapelle bauen und sozusagen dein Leben lang Wiedergutmachung üben. Und dann fing er an, dort Steine aus dem Felsen zu schlagen, um eine Kapelle zu bauen und hat es sein Leben lang getan. Das ist eine sehr schöne Kapelle. Eigentlich ein Opfer aus dem Hintergedanken einer Wiedergutmachung, obwohl diese Frau natürlich nie wieder zum Leben kam. Interessant ist, dass Sünde etwas mit Opfer zu tun haben kann, dass man versucht, durch ein Opfer irgendeinen Fehler wieder zuzudecken oder auszumerzen. Kann ja auch heute Abend sein, dass vielleicht manches Weihnachtsgeschenk geschenkt wurde, um irgendwo sein eigenes schlechtes Gewissen wieder etwas zu begradigen. So nach dem Motto vielleicht, ich habe mich das ganze Jahr um dich nicht gekümmert. Aber jetzt kriegst du schon etwas Schönes von mir. Ich denke, dass die meisten Geschenke anders sind, aber das kann durchaus vorkommen, dass man versucht, mit einem besonderen Opfer etwas zuzudecken. Im Alten Testament gab es jede Menge Tieropfer. Da gab es den Tempel und da wurden Tiere geopfert, weil man wusste, Gott nimmt die Sünde tödlich ernst. Und dort, wo Sünde ist, muss Blut fließen, sonst gibt es keine Vergebung. Das ist für uns ein völlig ungewohnter Gedanke, weil wir gewohnt sind, Schwamm drüber, vergiss es, das war es gewesen. Damals wurden Tiere geopfert und die Bibel sagt, damit wurden Sünden nur bedeckt, aber nicht vergeben. Ja, sie sind heute alle relativ gut oder normal gekleidet. Was sie unten drunter anhaben, ob da vielleicht irgendwo schon ein Rotweinfleck auf dem Hemd ist oder etwas anderes, weiß man nicht. Es ist bedeckt durch ihre Kleidung. So muss man sich das im Alten Testament vorstellen. Wenn Sünden waren, hat man also ein Tieropfer gebracht und dann sagte Gott, gut, okay, die Sünde ist bedeckt. Ja, nicht bereinigt, aber bedeckt. Ich sehe sie nicht mehr. Aber Vergebung würde nur dann kommen, wenn einer ein fehlerfreies Opfer bringen würde, in diesem Fall ein Mensch letztlich, was es aber nicht gibt, denn kein Mensch ist fehlerfrei. Insofern kommt hier Jesus als Gottes Sohn und Mensch ins Spiel. Er war der Einzige, der in der Lage war, ein fehlerfreies Opfer Gott zu bringen, denn Sie sind dazu nicht in der Lage, ich auch nicht, weil wir nicht fehlerfrei sind. Und wenn es nicht fehlerfrei wäre, würde Gott es nicht akzeptieren, würde sagen, nimm es wieder mit, brauche ich nicht. Er war jemand, der vor der Geburt schon da war. Ich sprach vorhin von 300 Hinweisen auf Jesus. Ein Hinweis steht in Micha 5, Vers 1, manche kennen den, wo es heißt, und du Bethlehem, die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist oder anders übersetzt in der Vorzeit. Ja, ihr Ursprung ist nicht in der Ewigkeit, sondern im Bauch ihrer Mutter, wo sie dann 9 Monate unterwegs waren, während hier jemand geboren werden sollte in Bethlehem, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Das heißt, der vor seiner Geburt und dieser menschlichen Zeugung schon da war. Für uns etwas ungewöhnlich, aber eigentlich ein klarer Hinweis auf Jesus. Und er war der Einzige, der seiner Geburt zustimmen konnte, der sagte, ja, das ist mein Weg. Sie wurden nicht gefragt, hätten auch gar nichts sagen können, ob sie diese Eltern haben wollten, ob sie auf die Welt kommen wollten unter diesen Umständen. Er sagte, ja. Ja, interessant, wie er auch heute versucht, durch Kinder Heil in die Welt zu bringen. Ich las gerade heute in der Zeitung, Sie wahrscheinlich auch, dass ja jetzt diese embryonale Stammzellenforschung auch in Deutschland geschieht, wo man versucht, mit diesen alles könnenden Zellen zu Beginn des Lebens Krankheiten zu heilen, neue Zellkulturen zu züchten. Aber vorher musste man jemand das Leben nehmen. Das heißt, diesem kleinen Embryo musste man das Leben nehmen, um seine Zellen jetzt weiter zu vermehren und dann vielleicht jemand zu heilen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, da gehen die Meinungen weit auseinander. Sünde ist bei uns oft eine Frage der Definition. Wenn ich sage, es war noch kein menschliches Leben, dann war es keine Sünde. Wenn ich sage, es war menschliches Leben, dann ist es die Tötung von Leben. Und ganz interessant, wie wir manchmal uns die Vergebung selber zusprechen, indem wir die Sünde wegdefinieren. Und dann braucht man auch keine Vergebung mehr. Aber wenn Vergebung doch nötig ist, dann stehen wir manchmal vor einer Wand und suchen eine Tür. Jesus sagte später mal von sich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das heißt, wenn jemand mich kennenlernt, wird er einen Zugang zu Gott finden durch Vergebung und durch eine bleibende Lebensbeziehung. Als Jesus geboren wurde, gab es das Wunder eines besonderen Sternes am Himmel. Das ist eines von diesen 300 Zeichen, die auf Jesus hinweisen. Das war im Alten Testament ein Mann, der Bileam hieß, der in 4. Mose 24, Vers 17 eigentlich das Volk Gottes verfluchen sollte, aber es gesegnet hat. Und dann sagte, ich sehe einen Stern, aber noch nicht nah, sondern von ferne aufgehen aus dem Stamm Juda. Ein Stern in der Bibel ist ein Bild für eine Persönlichkeit. Auch unter uns ist das ja so, man spricht von einem Star. Star auf Englisch heißt ja der Stern. Da gibt es aufgehende und sinkende Sterne natürlich. Und Jesus nennt sich in der Offenbarung einmal, Offenbarung 22 ganz am Ende, ich bin der glänzende Morgenstern. Das heißt ein aufgehender Stern. Also ein Hinweis auf Jesus, er wäre ein Stern. Zu seiner Geburt schien ein besonderer Stern. Wir kennen unter uns natürlich auch diese fallenden Sterne, die dann irgendwo notvoll aussehen. Er ist ein aufgehender Stern. Wenn Sie unsere europäische Flagge betrachten, dann haben Sie 12 Sterne, die alle aus der Bibel stammen, aus Offenbarung 12, Vers 1. Da wird eine Frau beschrieben, die einen Kranz mit 12 Sternen um das Haupt hat. Ist nicht etwa Maria, sondern ist ein Bild für das Volk Israel, das mit diesen 12 Stämmen Israels sozusagen umgeben ist. Und diese Frau wird dann von einem Drachen verfolgt, aber gerettet. Das hat jemand genommen als Vorbild für diese 12 Sterne Europas, also ein Bild aus der Bibel, obwohl ich nicht sicher bin, dass wir alle solche Sterne der Bibel sind in unseren Ländern. Jesus bekam dann 3 Geschenke als kleines Baby, kamen diese Weisen aus dem Orient, die diesen Stern gesehen hatten und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 3 Symbolgeschenke. Gold, ein Bild für göttliche Qualität. Wer die Bibel mal liest, was da alles aus Gold ist, der Tempel war innen ganz aus Gold, die himmlische Stadt Jerusalem in der Offenbarung ist ganz aus Gold. Also wenn er Gold geschenkt bekam, hieß das, du bist wirklich aus göttlicher Qualität der Sohn Gottes. Dann bekam er Weihrauch geschenkt. Das wurde damals von dem Hohenpriester abends und morgens im Tempel entzündet. Und er betete zu Gott für sein Volk und ließ dabei diesen Weihrauch aufsteigen. Wenn er also Weihrauch geschenkt bekam, bedeutet das, er wird sich für sein Volk einsetzen wie ein Priester, also Dienst tun, damit dieses Volk Heil, aber auch Heilung erfährt, nach Körper, Seele und Geist. Und die Menschen gestärkt und ermutigt und in Verbindung mit Gott gebracht werden. Und dann bekam er Myrrhe geschenkt. Myrrhe ist eine zerriebene Pflanze. Das war ein Hinweis auf das Kreuz. Dort bekam er einen Betäubungstrank überreicht, den er aber nicht getrunken hat, wo Myrrhe drin enthalten war, damit er vielleicht nicht so viele Schmerzen leiden müsste. Also interessant, schon zu Beginn seines Lebens ein Hinweis auf seine göttliche Qualität, seine Herkunft, auf seinen Dienst, den er tun würde, und auf sein Ende, das auf ihn warten würde. Aber er war bereit, das gerne zu tun. Ja, die Frage an Sie ist dann, ob Sie das glauben. Hier steht ja, dass er Gott seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glauben ist eine große Herausforderung. Ich nehme an, dass Sie den ganzen Tag über glauben, es gar nicht merken. Zum Beispiel, als Sie heute um 18 Uhr hierher kamen, glaubten Sie, dass hier wirklich der Gottesdienst auch stattfindet, der da irgendwo in der Zeitung stand. Sie sagen, das glaube ich nicht, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob Sie nicht schon auch bei Veranstaltungen waren, die nicht stattgefunden haben, obwohl Sie dort waren. Oder wo der Termin oder die Uhrzeit nicht stimmte. Als Sie sich hier auf die Bänke setzten, glaubten Sie, dass die wie immer halten. Ich nehme an, viele unter uns saßen auch schon auf Stühle, die dann alle 4 in so einer Grätsche von sich gestreckt haben, als sie sich draufsetzten. Das heißt, die nicht gehalten haben, obwohl sie glaubten, sie halten. Wir sagen natürlich, ich weiß, die Bank hält. Ich glaube das nicht. Das heißt, durch Erfahrung wird aus Glauben Wissen. Das ist ein interessanter Satz. Durch Erfahrung wird aus Glauben Wissen, weil man es so oft wiederholt hat und feststellt, es funktioniert, dass man nicht mehr sagt, ich glaube es, sondern ich weiß es. Die Frage ist, ob es im Glauben an Jesus auch solch eine Gewissheit gibt, wo man dann sagt, ich glaube es, aber eigentlich weiß ich es auch, weil ich es erfahre. In der Bibel gibt es einen Vers in Johannes, Offenbarung Johannes 3, Vers 20, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen. Es ist nicht so, dass da jetzt draußen hier an der Kirchentür jemand klopfen würde. Das ist die Tür ihres Lebens. Ihr Lebensraum wird von ihnen verwaltet und wem sie die Tür für ihr Leben öffnen, das entscheiden sie selbst. Ja, manche öffnet mal die Tür für einen Ehepartner, manchmal auch für einen zweiten. Wir öffnen die Tür für Freunde dieser oder jener Art. Wir bestimmen, wer sozusagen Zugang hat zu diesem Lebensraum. Und da heißt es von Jesus, er steht auch vor der Tür und klopft an, das heißt, er macht sich bemerkbar. Irgendwo spürt jemand, der redet nicht nur ein Mensch zu mir, sondern Gott benutzt ihn, um zu mir zu reden. Und dann gibt es das schöne Adventslied, was Sie wahrscheinlich auswendig können, wo es heißt, macht hoch die Tür macht weit. Es ist die Frage, ob das auch für Ihre Lebenstür gilt, wenn Jesus klopft, dass Sie sagen, ja, das ist mein Lied, macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, nämlich in mein Leben oder in Ihr Leben. Und wenn er kommt, dann haben Sie auch die Gewissheit, dass er da ist. Die hat niemand demonstriert, aber es gibt ja eine innere Gewissheit, wo man weiß, das ist für mich richtig. Die Gewissheit muss nicht der andere haben, nur ich selbst. Aber ich weiß, er lebt jetzt in mir und ich freue mich darüber. Ich nehme an, Sie haben an Weihnachten viel Post bekommen. Manchmal waren Sie nicht da, da hat Ihnen dann vielleicht der Briefträger einen Zettel reingeworfen, abzuholen an der Stelle so und so, ab dann und dann. Und dann Nachname. Und da sagen Sie, oh, Nachname, was ist das denn? Oder Einschreibebrief, ob das Finanzamt vielleicht noch eine späte Mahnung schickt oder so. Was kommt schon per Einschreiben zu mir? Und Sie überlegen dann, soll ich das holen, soll ich es nicht holen? Angenommen, Sie schieben es hinaus und wenn Sie hingehen, ist es schon wieder zurückgeschickt und Sie wissen gar nicht, was es war. Ich denke, für manchen ist das so mit Jesus. Jesus bietet sozusagen eine Allround-Karte in dem Leben an oder stellt sie dar, so eine Art Joker-Karte, die man einsetzen könnte im Leben für Zahlungen, für Versicherung, für Heilung im übertragenen Sinne. Und manche versäumt, sie abzuholen und irgendwann stellt er fest, sie ist nicht mehr da. Im Moment habe ich damit nichts zu tun, wie man heute sagt, nichts am Hut. Aber ich behaupte, dass Jesus tatsächlich so ein Allround-Joker-Karte im Leben ist. Die Bibelstelle dazu wäre Römer 8, Vers 32. Da heißt es, er, der seines einzigen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und wenn in der Bibel alles steht, dann meint sie auch alles. Das heißt, Gott kann Ihnen mit Jesus alles schenken, nicht alles, was Sie sich wünschen, aber alles, was Sie in Gottes Augen brauchen. Das kann eine körperliche Heilung sein, das können Finanzen sein, kann irgendein Mensch sein, der wichtig ist für Sie, kann Vergebung sein, kann vor allen Dingen ein bleibender Lebenssinn sein und die Gewissheit, dass er da ist. Das ist eine Frage der Erfahrung und des Gebetes. Und das Gebet kann ja auch reifen, indem man im Glauben gut vorankommt. Ja, wenn Sie Jesus kennen, werden Sie ihn immer mehr erleben. Und dann sagt die Bibel, dass Sie nicht verloren gehen, dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal verloren war, als Kind vielleicht im Kaufhaus irgendwo stehen geblieben war, nicht mehr wusste, wo die Eltern sind. Ich denke an eine Fahrt, die hier die Hermann-Hesse-Schule mal ans Niederwald-Denkmal machte. Und dann kamen sie mit den Bussen wieder zurück, aber einen Schüler hatten sie dort stehen lassen. Hatten sie gar nicht gemerkt, da fehlt einer. Ich weiß nicht, wie er dann hierher gekommen ist, ob ihn noch jemand abgeholt hat oder der fühlte sich sicher sehr, sehr verloren, weil er sich da nicht auskennt und so als junger Teenager auch nicht genau weiß, wie kommt man denn dann wieder nach Obertshausen vom Niederwald-Denkmal zurück. Ja, ich gehe davon aus, dass jeder von uns schon mal etwas verloren hat. Gegenstände, Schlüssel, Geldbeutel vielleicht, hoffentlich nicht die Kreditkarte. Was bedeutet das, wenn Sie etwas verloren haben? Es bedeutet, dass es Ihnen nach wie vor gehört. Es gehört Ihnen, aber Sie können es nicht benutzen, weil es nicht da ist. Es ist in keiner engen Beziehung zu Ihnen. Und wenn die Bibel sagt, dass jemand verloren ginge, dann bedeutet es, dass dieser Mensch Gott gehört, weil Gott der Schöpfer ist und auch der Erlöser für ihn. Aber er kann ihn im Moment nicht einsetzen, weil die Beziehung nicht da ist. Heute ist das nicht so peinlich. Man kann auch ohne Gott durchs Leben gehen, andere Schwerpunkte setzen. Aber wenn man in der Ewigkeit feststellt, ich bin irgendwie nicht in der richtigen Beziehung zu Gott, kann das schon sehr unangenehm sein. Die Bibel beschreibt es zumindest in dieser Weise. Jemand, der Jesus kennt, geht nicht verloren, weil er in diese enge Verbindung zu Jesus kommt, die die Bibel ewiges Leben nennt. Ja, das wäre schön, wenn Sie das für sich sagen können. Ich habe dieses ewige Leben, ich kenne Jesus, ich rede jeden Tag mit ihm und freue mich über ihn. Dann sind Sie froh und werden Weihnachten nicht nur einmal im Jahr als ein herausragendes Fest feiern, das wahrscheinlich schon, sondern Sie können dann diesen Bibelvers hier mit Ihrem Namen versehen. Und das würde ich gerne einmal durchbuchstabieren mit Ihnen. Die Eingangsfrage war ja die, welchen Wert Sie mit Weihnachten verbinden. Und ich denke, der Wert hängt an dem persönlichen Einsatz. Ich werde jetzt an einer Stelle dann immer versuchen, Ihren Namen einzusetzen, den ich natürlich nicht immer kenne, aber das können Sie ja selber machen. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jetzt können Sie da mal Ihren Vornamen einsetzen. Also ich heiße Volker, so sehr hat Gott Volker geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das wäre schon wieder dieser Volker, damit Volker, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wenn Sie diesen Satz dann noch glaubend sprechen können, dann haben Sie in Weihnachten sicher einen riesigen Wert, der aber nicht nur an Weihnachten da ist, sondern jeden weiteren Tag. Ich hatte vorhin dieses nette Weihnachtslied zitiert, alle Jahre wieder. Ich möchte Ihnen einmal dann eine neue Version vorschlagen auf dieselbe Melodie. Die heißt, alle Tage wieder leb ich mit Jesus Christ, der mich einst erlöste und jetzt mein Begleiter ist. Und das wünsche ich jedem unter uns, dass er nicht den ersten Text singt, die Melodie kann ruhig gleich bleiben, nicht alle Jahre wieder, sondern alle Tage wieder leb ich mit Jesus Christ. Das ist der Sinn von Weihnachten und dann ist das immer noch ein sehr schönes Fest, aber ein Fest, das nicht aufhört, sondern irgendwo den Kreis schließt. Herr Jesus, du weißt, wer jetzt persönlich angesprochen ist, der überlegt, ob er dieses Lied macht, hoch die Tür auch für sich zu seiner Lebensmelodie macht. Segne jeden ganz persönlich, dass er entdeckt oder sich einfach noch mehr freut, was er in dir gewonnen hat oder gewinnen wird. Hab herzlichen Dank für deine persönliche Nähe, Liebe und Güte und auch diese Bereitschaft, jeden Tag dieses zu Ende gehenden und auch des neuen Jahres mit unterwegs zu sein.